SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der russische Präsident Putin hat seiner Armee befohlen, die letzten ukrainischen Truppen aus der Region Kursk zu vertreiben. Putin hatte gestern überraschend eine Kommandostelle an der Front besucht. In der Zwischenzeit versucht US-Präsident Trump weiter, der russischen Regierung eine Waffenruhe zu vermitteln. Aus Washington, Nina Barth.
Unterhändler aus den USA seien bereits auf dem Weg nach Russland für Gespräche, sagte US-Präsident Trump. Regierungssprecherin Levitt erklärte, der US-Sondergesandte Witkoff werde noch in dieser Woche für Gespräche über eine Waffenruhe nach Moskau reisen. Im Interview mit Fox News sagte die Sprecherin außerdem, der nationale Sicherheitsberater Walz habe mit seinem russischen Amtskollegen bereits gesprochen. Trump wiederholte im Weißen Haus, er hoffe, der russische Präsident Putin werde einer Waffenruhe mit der Ukraine zustimmen. Er habe positive Botschaften erhalten, so Trump, das heiße aber noch nichts. Auf die Frage, ob er etwas tun könne, um Russland zur Annahme des Abkommens zu drängen, antwortete Trump, ja, er hoffe aber, dass das nicht notwendig sei.
Bundesverteidigungsminister Pistorius und seine vier Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen begrüßen eine Waffenruhe in der Ukraine. Sie waren sich bei einem Treffen in Paris einig, dass sie den Vorschlag aus den USA unterstützen. Aus Paris, Kai Rinecker.
Die Fünfergruppe machte deutlich, dass es nun am russischen Präsidenten Putin sei, darauf zu reagieren. Eine Demilitarisierung der Ukraine komme nicht in Frage, so der französische Verteidigungsminister und Gastgeber des Fünfertreffens Sébastien Lecornu. Eine von Europa unterstützte ukrainische Armee sei ganz im Gegenteil einer der wichtigsten Faktoren bei den künftigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und damit auch für Europa. Derzeit, so Bundesverteidigungsminister Pistorius, gebe es zu viele unterschiedliche Waffensysteme. Die militärische Beschaffung in Europa müsse nun unbürokratisch, einheitlich und vor allem deutlich schneller angegangen werden.
Eine Gruppe deutscher Wissenschaftler fordert von der Politik, sich umgehend auf mehr Geld für die Verteidigung zu einigen. In einem Appell an Union, SPD, Grüne und FDP steht, die Frage nach der Finanzierung deutscher und europäischer Sicherheit dulde keinen Aufschub und keine Taktik. Die Welt stehe vor einer Systemumwälzung, warnen die Wissenschaftler mit Blick auf Russland und US-Präsident Trump. Das geplante Milliardenpaket von Union und SPD wird heute erstmals noch im alten Bundestag beraten. Für die Umsetzung braucht es aber Stimmen der Grünen oder der FDP. Der Landkreistag in Baden-Württemberg hat die Einführung einer Pkw-Maut auf Autobahnen vorgeschlagen. Präsident Joachim Walter von der CDU sagte dem SWR, er halte eine Jahresvignette von 100 Euro für alle Autofahrer für zumutbar. Mit den Einnahmen könne die neue Bundesregierung marode Autobahnen sanieren und somit neue Schulden vermeiden. Henning Otte.
Walter hält die Einführung der Pkw-Maut auf Autobahnen nach Schweizer Vorbild für leicht umsetzbar. Demnach sollen deutsche und ausländische Autofahrer gleichermaßen mit einer Jahresvignette zur Kasse gebeten werden. Der Chef des Landkreistags kritisierte, dass Union und SPD für die Sanierung der Infrastruktur ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro schaffen wollen. Nur neue Schulden zu machen, sei unfair gegenüber der nächsten Generation, mahnte Walter.
Zwei in der internationalen Raumstation ISS festsitzende US-Astronauten müssen weiter auf ihre Rückkehr zur Erde warten. Sie sollen am Abend mit einem SpaceX-Raumschiff abgeholt werden. Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral musste aber gestoppt werden wegen eines hydraulischen Problems. Die beiden Astronauten sind seit Juni an Bord der ISS. Eigentlich sollten sie nur eine Woche bleiben. Wegen technischer Probleme konnten sie bisher nicht zur Erde zurückkehren. Im Skandal um manipulierte Sprunganzüge hat der Skiweltverband FIS zwei norwegische Skispringer bis auf Weiteres von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Es geht um Marius Lindvik und Johann André Vorfang. Aus der Sportredaktion berichtet Silke Heine.
Zuvor waren bereits Cheftrainer Magnus Brevik, Co-Trainer Thomas Lobben und ein weiterer involvierter Servicemitarbeiter vom norwegischen Verband freigestellt worden. Auch sie wurden zusätzlich von der FIS suspendiert, bis das Ermittlungs- und Urteilsverfahren abgeschlossen ist, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Die FIS ermittelt gegen die Mitglieder des norwegischen Teams wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Ausrüstungsmanipulationen. Die Norweger sollen an ihren Anzügen eine nicht erlaubte Naht angebracht haben, die in der Luft für mehr Stabilität Stabilität sorgen soll.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Champions League. Nach einem Unentschieden im Hinspiel gewann der BVB das Rückspiel gegen den französischen Club OSC Lille. Am Ende stand es 2:1. SWR-Sportreporter Christian Schulze.
Der BVB lag nach 5 Minuten vor den frenetischen 50.000 in Lille zurück. Ein leicht abgefälschter Schuss rutschte BVB-Torwart Gregor Kobel durch Arme und Beine. Das frühe Gegentor beflügelte Dortmund jedoch. Blieben zahlreiche hochkarätige Chancen in der ersten Halbzeit ungenutzt, drehte der BVB das Spiel nach der Pause. Kapitän Emre Can per Foulelfmeter und Maximilian Bayer mit einem herrlichen Schuss in den Winkel stimmten ihren stark erkälteten Trainer Niko Kovac mächtig froh.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute gibt's wieder viele Wolken und zeitweise Regen. Weiter oben auch Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen heute maximal 3 Grad in Adenau und bis 8 Grad in Konstanz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mehr als 2200 Fälle von sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland und der Diakonie. Die hatte die evangelische Missbrauchsstudie vor gut einem Jahr ermittelt. Die Forscher gehen aber nach wie vor von einer hohen Dunkelziffer aus. Außerdem bemängelten sie den Umgang mit den Betroffenen. Jetzt wollen die einzelnen Landeskirchen und Diakonien genauer untersuchen, was in ihrem Bereich vorgefallen ist. 9 sogenannte unabhängige regionale Aufarbeitungskommissionen sollen sich damit befassen. Heute ist offizieller Startschuss für diese neuen Gremien. Claudia Barthe aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft hat dazu recherchiert. Die sogenannten URACs stehen vor einer großen Herausforderung. Was ist denn jetzt ganz konkret Ihre Aufgabe?
Also das Ziel ist klar. Es geht darum herauszufinden, wie groß das Ausmaß der sexuellen Gewalt in den jeweiligen Landeskirchen und Diakonien wirklich war. Aber auch, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was man tun kann, um so etwas künftig zu verhindern. Da sind verschiedene Herangehensweisen denkbar. Die Mitglieder der Kommission könnten beispielsweise zu dem Schluss kommen, dass es sinnvoll ist, ein Forscherteam damit zu beauftragen, zu untersuchen, wie sich Personen in Leitungsfunktionen verhalten haben. Also wer genau wann was vertuscht hat. Sie könnten aber auch entscheiden, erstmal eine große Dunkelfeldstudie in Auftrag zu geben. Von Region zu Region kann es große Unterschiede geben. Im Bereich der württembergischen Landeskirche beispielsweise weiß man, dass viele Heimkinder betroffen sind. In der Brüdergemeinde Korntal etwa deckten sich mehrere Täter gegenseitig. In der pfälzischen Landeskirche dagegen sind bisher nur Einzeltäter bekannt. Und da muss man natürlich ganz anders ansetzen.
Wie unabhängig sind diese unabhängigen Aufarbeitungskommissionen wirklich?
Also eine URAG besteht aus 3 kirchenfernen Wissenschaftlern, 2 Betroffenen und je einem Vertreter aus Kirche und Diakonie. Und sie alle sind für 4 Jahre im Amt. Und dass die Institutionen Kirche und Diakonie in den Aufarbeitungskommissionen mitvertreten sind, das wird beispielsweise von der betroffenen Initiative Vertuschung beenden, kritisch gesehen. Und die Kirchenpräsidentin der pfälzischen Landeskirche, Dorothee Wüst, die übrigens Mitglied der URAG Südwest sein wird, sagt dazu:
Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe als Kirche, und ich spreche jetzt mal für die Diakonie frech mit, ein Interesse daran, dass die Dinge aufgearbeitet werden. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt notwendig da drin sitzen und die Verhinderer vom Dienst sind. Und ich setze eine große Hoffnung in die URAG, dass die Dinge in Gang setzt, die tatsächlich diese Aufgabe auch leistet.
Ein Argument für die Unabhängigkeit der URACs ist übrigens auch, dass Kirche und Diakonie innerhalb einer URAG nur 2 von insgesamt 7 Stimmen haben, also überstimmt werden können im Zweifelsfall. Aber natürlich haben sie Einfluss.
In jeder URAG werden 2 Betroffene Mitglied sein. Wie schwierig war es, die zu finden?
Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat im Gespräch erklärt, es hätte auch sein können, dass die URAG Südwest keinen Betroffenen findet, der bereit ist, in so einem Gremium überhaupt mitzuarbeiten. Denn das ist keine leichte Aufgabe. Zum einen können Betroffene bei der Thematik möglicherweise getriggert werden. Sie müssen sich außerdem mit ihren Positionen gegenüber Wissenschaftlern und Vertretern von Kirche und Diakonie behaupten, die in der Regel viel Erfahrung mit Gremienarbeit mitbringen. Und außerdem sind sie als Betroffene gewissermaßen Vertreter für eine ganze Gruppe von Betroffenen, die in der Regel aber sehr unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben. Und deswegen will man vorbeugen, indem man die Sitzungen therapeutisch begleiten lässt. Bei Bedarf soll auch eine sogenannte Prozessbegleitung dabei sein, also eine Person, die darauf achtet, dass alle Mitglieder der URAG gleichermaßen gehört werden. Und die beiden betroffenen Vertreter werden von einer Gruppe weiterer Betroffener unterstützt, mit der sie sich regelmäßig austauschen.
Die evangelische Kirche in Deutschland startet heute also offiziell bundesweit die neuen Aufarbeitungskommissionen. Wie weit sind die URAKs in den Landeskirchen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Starten die heute wirklich?
Nein, das tun sie nicht. Die URAK Württemberg, die URAK Südwest mit der pfälzischen und der badischen Landeskirche, aber auch die URAK, in der sich die evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck zusammengeschlossen haben, all die werden sich erst im April konstituieren, ganz einfach, weil es schwierig ist, für 7 Personen einen gemeinsamen Termin zu finden. Diese ersten Treffen werden wahrscheinlich auch nicht öffentlich sein, weil man sich erst einmal kennenlernen möchte. Interessant wird es wahrscheinlich erst wieder in etwa einem Jahr, nämlich dann, wenn die ersten Aufarbeitungskommissionen ihre Berichte vorlegen.
Informationen waren das von Claudia Barthe aus der SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es soll die Grundlage für eine neue schwarz-rote Koalition sein. Ein Multimilliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Heute ist die erste Beratung angesetzt im alten Bundestag. Aber Union und SPD drohen schon mit ihrem ersten gemeinsamen Vorhaben zu scheitern. Birte Sönnigsen.
Union und SPD wollen das Grundgesetz an mehreren Stellen verändern. Erstens wollen sie die Schuldenbremse lockern, um viel mehr Schulden machen zu dürfen für Verteidigungsausgaben. Zweitens wollen sie ein Sondervermögen, also noch mehr Schulden machen, 500 Milliarden Euro, um das in die Infrastruktur zu investieren. Und drittens wollen sie die Schuldenbremse so verändern, dass auch die Bundesländer mehr Schulden machen können. Und das alles soll dann ein großes Gesetzespaket sein und das soll nächste Woche verabschiedet werden. Grüne und FDP, die haben wiederum eigene Gesetzesentwürfe eingebracht. Allerdings geht es da jeweils nur um einen Aspekt, nämlich darum, mehr Schulden machen zu können für Verteidigung.
Für 12 Uhr ist die Sitzung angesetzt, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht dem noch einen Strich durch die Rechnung macht. AfD und Linke haben dort eine Eilentscheidung beantragt mit dem Ziel, die Sondersitzungen des alten Bundestages in dieser und der kommenden Woche zu verhindern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eigentlich waren sie abgewählt, heute werden sie nochmal gebraucht. Zahlreiche Bundestagsabgeordnete der letzten Legislaturperiode kommen extra für die Sondersitzung des alten Parlaments nach Berlin zurück. Sie müssen über nicht weniger als die Zukunft des Landes entscheiden. Und es ist nicht der einzige Moment, an dem heute Vergangenheit und Zukunft aufeinandertreffen, hat unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems herausgefunden.
Heute heißt es in Berlin, never change the winning team. Die 735 Abgeordneten der letzten Legislaturperiode müssen den Weg dafür bereiten, dass in Zukunft unsere Brücken nicht unter unseren Füßen zerbröseln, die Bundeswehr uns verteidigen kann und das Land dabei trotzdem nicht in die Schufa-Falle tappt. Eine Mammutaufgabe, mit der neue Bundestag anscheinend überfordert wäre. Und noch ein alter Bekannter betritt heute die Bühne in Berlin. Joschka Fischer, Ex-Außenminister und Ex-Gaspipeline-Lobbyist, stellt sein neues Buch vor, Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung. Und wenn man sich mal unseren Kanzler in Spee anguckt, der ja auch so ein bisschen aus der Vergangenheit in die Zukunft geplatzt ist, will ich gar nicht ausschließen, dass wir nicht auch eines Tages Joschka Fischer wieder in einem Bundeskabinett begrüßen dürfen. Aber ob das dann noch unter Never Change the Winning Team läuft? Naja, da habe ich heute mehr Hoffnung, dass zumindest der alte Bundestag seinen Job in den kommenden Sondersitzungen gut macht. Jan-Frederik Willems, Berlin.
Die Außenminister der G7-Staaten, also der wirtschaftlich führenden Demokratien, kommen heute in Kanada zusammen. Unter anderem wollen sie über die Friedensbemühungen im Nahen Osten sprechen und über die aktuellen Entwicklungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Gabor Hallas.
Neu im Kreis der G7 ist US-Außenminister Rubio. Die USA hatten kurz vor dem Gipfel verkündet, die Militärhilfen für die Ukraine wieder aufzunehmen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag einer Waffenruhe für 30 Tage, ungewiss, ob Russland sich darauf einlässt. Die deutsche Außenministerin sagt, Putin sei jetzt am Zug, aber Putin sei auch nicht zu trauen. Außenminister Rubio hat schon im Vorfeld deutlich gemacht, er wolle keine Sprache, die russlandfeindlich ist, denn die mache es schwerer, Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu holen. So ist es sehr fraglich, ob sich die G7-Länder am Ende auf eine gemeinsame Erklärung einigen können.
In Rheinland-Pfalz findet erstmals ein landesweiter Warntag statt. Es soll getestet werden, ob die Warnsysteme im Land funktionieren, beispielsweise Sirenen oder Warnmeldungen, die an Mobilfunkgeräte gesendet werden. Außerdem will man die Bürger für Notlagen sensibilisieren, so das Innenministerium. Dirk Rodenkirch.
Die Warnung wird gegen 10 Uhr ausgelöst vom neuen rheinland-pfälzischen Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz. Automatisch werden dann Warnmeldungen an alle empfangsbereiten Handys geschickt, begleitet von einem schrillen Warnton. Zugleich wird die Meldung über die Warn-Apps Nina und Katwarn verbreitet. Teilnehmen werden auch gut 40 Landkreise, Städte und Verbandsgemeinden. In Ludwigshafen und dem Kreis Mainz-Bingen etwa sollen die Sirenenanlagen getestet werden. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 sind laut Innenministerium rund 660 neue Sirenen im Land installiert worden.
Keine Stadtbahnen, keine Busse, keine Müllabfuhr. Heute ist in Stuttgart ein zentraler Streiktag im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst. Auch in der Umgebung werden die Warnstreiks fortgesetzt. Kerstin Rudert mit den Einzelheiten.
Betroffen sind so ziemlich alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, wie die Gewerkschaft Verdi und die Kommunen informieren. Geschlossen bleiben die meisten Ämter und Eigenbetriebe, Kitas und Kfz-Zulassungsstellen in Stuttgart sowie den Kreisen Böblingen, Rems-Murr und Ludwigsburg. In der Landeshauptstadt fahren zudem keine Stadtbahnen und nur wenige Busse. Zudem bleibt der Müll weiter liegen. Auch die Kliniken werden erneut bestreikt. Die Warnstreiks werden laut Verdi am Freitag fortgesetzt.
Am Landgericht Ravensburg könnte heute das Urteil in einem spektakulären Prozess wegen Vergewaltigung fallen. Es geht um einen 26-Jährigen, der monatelang eine Familie drangsaliert haben soll. Laut Anklage gab er sich als Elitesoldat aus, der die Familie beschützen müsse. Dirk Polzin.
Der Mann aus Ertingen im Kreis Biberach hat die Taten bereits gestanden. Demnach hatte er die Familie davon überzeugt, eine fremde Macht wolle sie töten. Als Bundeswehr-Elitesoldat aber könne er sie beschützen. Gegen Auflagen. So mussten die Eltern, ihre zwei Töchter und eine Mitbewohnerin täglich ein Sportprogramm absolvieren, durften ohne Erlaubnis nicht schlafen, essen und trinken oder das Haus verlassen. Zudem gab der 26-Jährige zu, eine der Töchter sowie deren Freundin zu sexuellen Handlungen vor einer Kamera gezwungen zu haben. Ob der Mann unter einer Intelligenzminderung leidet, soll heute ein Gutachter klären. Anschließend sind die Plädoyers sowie eine Urteilsverkündung geplant.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.